Hallo zusammen und herzlich willkommen zu «Hallo Gesundheit». Das ist jetzt die zweite Folge zu Darmgesundheit. Falls ihr die erste noch nicht gehört habt, geht ihr am besten jetzt zu der ersten Episode. Dort geht es dann um den ganzen Verdauungstrakt, den Weg von der Nahrung vom Maul bis zu der Ausscheidung. Und in dieser Folge tun wir uns jetzt wirklich voll auf den Darm und die Darmflora konzentrieren. Also was für einen Einfluss die auch aufs Hirn und auf die Psyche hat. Und was man machen kann, dass es der Darmflora gut geht. Vis-à-vis von mir sitzt immer noch der Stefan Wawrika. Er ist Gastroenterologe. Jetzt, Stefan, der Darm ist ja das Herzstück quasi von unserer Verdauung, der Dickdarm. Wieso ist das Herzstück?
Also er hat vor allem, glaube ich, in den letzten 10 Jahren wahnsinnige Popularität gewonnen, weil man eben immer mehr auch erkennt, dass eigentlich die Darmflora ganz ein wichtiger Faktor ist für die Darmgesundheit.
Das werden wir jetzt besprechen in dieser Episode. Man hört immer wieder auch den Begriff Mikrobiom im Zusammenhang mit dem Darm. Was ist das genau? Ist das identisch mit der Darmflora oder ist das noch etwas anderes?
Ich glaube, wenn man vom Mikrobiom redet, dann meint man alle Bakterien, Viren, Pilze im gesamten Körper. Also man hat ja nicht nur im Darm Bakterien, Viren, Pilze und andere Mikroorganismen, sondern natürlich auch an der Haut, in der Vagina oder auch in anderen Schleimhäuten. Und dementsprechend, wenn man vom Mikrobiom redet, dann hat man mehr das Gefühl, dann redet man mehr von allen. Und wenn man von der Darmflora redet, dann meint man vor allem die Mikroben im Darm.
Und das sind so gute Mikroben, also die uns helfen irgendwie?
Ja, nicht nur. Also ich stelle mir es so ein bisschen vor wie die Engel und Teufel, oder? Also es hat schon viele Engel in dem ganzen Magen-Darm-Trakt, aber es hat durchaus auch ein paar so Gesellen, die man vielleicht nicht so gerne hat in dem Magen-Darm-Trakt. Aber es ist eine wahnsinnig reichhaltige Population, die miteinander zusammenlebt. Und es ist eigentlich wichtig, dass die in einem schönen Einklang miteinander leben. Und so, als ob man vom einen oder vom anderen zu viel hat, dann kann es sein, dass man sich dann krank fühlt.
Also es ist ja nicht so schwarz-weiß. Krankheit ist nicht so schwarz-weiß, sondern es ist mehr ein Gleichgewicht halt zwischen verschiedenen Bakterienstämmen.
Genau. So stellt man sich es im Moment vor, ja.
Jetzt würden wir mal als erstes so ein bisschen auf Probleme im Darm sprechen kommen. Wie entstehen eigentlich Blähungen und Fürze?
Also die Nahrung, die dann eigentlich mit den Bakterien zusammenkommt, die wird meistens von diesen Bakterien irgendwie verdaut. Und dann gibt es eben teilweise Bakterien, die eher blähend sind. Das heisst, sie produzieren wahnsinnig viel Luft, wenn sie mit Nahrung in Kontakt kommen und anfangen, die Nahrung zu vergären oder zu verdauen. Und es gibt Bakterien, die weniger blähend sind. Und ich glaube, wenn Patienten unter zu viel Blähungen und unter zu viel Fürz, Flatulenz nennen wir das, wenn sie unter zu viel Flatulenz leiden, dann ist es wahrscheinlich irgendeine Form von einem Missverhältnis von diesen Bakterien.
Und das kann man dann mit Nahrungsumstellung dann ein bisschen
beeinflussen? Man bringt es eigentlich mit der Nahrungsumstellung doch so an, dass eigentlich die weniger blähenden Bakterien dann zunehmen.
Ja. Was sollte man dann besonders essen?
Ja, es sind vor allem zuckerhaltige Nahrungsmittel, die eigentlich dazu führen, dass eben besonders viel Gas produziert werden. Aber das sind nicht so die klassischen Zuckersachen, wie zum Beispiel Sachertorten oder irgendwie der Zucker im Tee, sondern das sind auch Oligosaccharide, die und Monosaccharide. Das heisst, es gibt verschiedene Formen von Zucker. Und die Zucker, die können natürlich in allen Lebensmitteln vorkommen. Zum Beispiel Oligosaccharide, auch in allen Gluten- und getreidehaltige Produkte, dann Monosaccharide, dazu gehört zum Beispiel Fructose. Das heisst, in Früchten oder in Gemüse können die auch sehr viel vorkommen. Und man kennt Nahrungsmittel, die eher viel von diesen Oligodien und Monosaccharide hat, und man kennt Nahrungsmittel, die eher wenig davon hat. Und dementsprechend ist das vor allem dann die Aufgabe von einer Ernährungsberatung, dann den Patienten dann zu raten, in welche Richtung dass sie sich ernähren sollen.
Wie entsteht dann Durchfall und Verstopfung? Wir haben es vorher in der ersten Episode schon ein bisschen davon gehabt.
Der ganze Magen-Darm-Trakt funktioniert eigentlich ein bisschen wie eine Zahnpastatube. Und zwar, er tut sich immer von oben nach unten entleeren. Und das sind so verschiedene Muskeln, die ganz eng aufeinander abgestimmt sind. Und wenn zum Beispiel die Muskulatur zu schnell reagiert, dann neigt man eher zu Durchfall. Es kann aber auch sein, wenn zum Beispiel das entzündlich verändert ist, dann kann man Durchfall haben. Und wenn natürlich die Muskulatur zu wenig gut oder zu wenig extrem den ganzen Nahrungsbrei durch durchkneten, dann kann es eben sein, dass die Nahrung sehr lang im Magen-Darm-Trakt bleibt. Und das ist dann eben die Verstopfung.
Also wie kneten?
Weil ja quasi der ganze Magen-Darm-Trakt von oben nach unten immer wieder versucht, die Nahrung für sich zu transportieren, sind das dann eine Art wie so Knetbewegungen von dem Magen-Darm-Trakt. Und so versucht er eigentlich, die Nahrung vor sich weiterhin zu transportieren. Und wenn das eben nicht mehr so richtig wie durchknetet und wenn der ganze Darm ein bisschen lahmgelegt wird, dann liegt das dann eben über längere Zeit im Magen-Darm-Trakt.
Was kann man jetzt zum Beispiel gegen Verstopfung machen? Oder gegen Durchfall?
Also ich glaube, bei Durchfall ist immer die Frage, wieso hat der Patient Durchfall? Und da suchen wir eigentlich in der Regel immer, hat er eine Entzündung oder hat er irgendeine Infektion? Und dann muss primär die Entzündung oder die Infektion behandelt werden beim Durchfall.
Also Entzündung und Infektion ist nicht das Gleiche?
Ja, nicht jede Infektion ist eine Entzündung und umgekehrt.
Okay, kannst du das schnell erklären? Dann?
Also es gibt zum Beispiel chronisch entzündliche Darmkrankheiten. Das tut das eigene Immunsystem den Darm als fremd erkennen und fängt an entzündlich zu verändern. Dazu gehört zum Beispiel Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Und das ist aber dann nicht etwas Infektiöses. Das heisst, es ist dann nicht ein Erreger, der dazu geführt hat, sondern es ist eigentlich das eigene Immunsystem. Also es ist eine autoimmune Krankheit, die dann dazu führt, dass man den Durchfall hat. Wohingegen, wenn man zum Beispiel in einem Altersheim ist und eine Norovirus-Infektion hat oder man ist irgendwie auf einem Kreuzfahrtschiff und hat dann plötzlich so eine Lebensmittelvergiftung, weil man vom Buffet gegessen hat, vom Kreuzfahrtschiff, dann sind sie in der Regel Bakterien bzw. Die Giftstoffe dieser Bakterien, die dann dazu führen, dass man Durchfall hat. Und auf der anderen Seite ist eben die Verstopfung. Was man da dagegen machen kann, ist, man weiss, dass es so verschiedene Empfehlungen gibt, wie zum Beispiel, dass man genug trinken soll, sich genug bewegen soll. Aber wahrscheinlich spielt auch die Ernährung eine grosse Rolle, dass man sich eben fasserhaltig ernährt und ausgewogen. Und das führt dann auch dazu, dass vielleicht der Magen-Darm-Trakt ein bisschen mehr angeregt wird.
Wo hat es besonders viele Fasern drin?
Ich glaube, all Gemüse und Früchte.
Als ich mal Durchfall hatte, sind dann häufig irgendwie Freunde oder Freundinnen von mir gekommen und haben so gesagt, so, ja, nimm doch Bioflorin oder so oder nimm doch dieses und jenes Präparat. Also inwiefern ist das sinnvoll, so etwas zu nehmen dann?
Also es gibt tatsächlich Studien, die gezeigt haben, dass wenn man so Probiotika nimmt, also das sind ja die Bioflorin, Parenterol und wie sie alle heissen, das sind ja sogenannte Probiotika. Und die Probiotika, die führen dann dazu, dass sich quasi die Magen-Darm-Flora, die ein bisschen durcheinander gekommen ist, ein bisschen stabilisiert und dass man dann wahrscheinlich weniger lang Durchfall hat.
Und bei Verstopfung ist das auch hilfreich, oder?
Da gibt es ein bisschen weniger gute Daten. Es gibt so vereinzelte Daten, die zeigen, dass man auch dort könnte Probiotika einsetzen, aber es ist nicht ganz so wissenschaftlich bewiesen wie bei Durchfall.
Wenn man jetzt zum Beispiel Antibiotika nimmt, dann greift das ja die Darmflora an. Wie muss man sich das etwa vorstellen? Also kann es sein, dass jetzt wichtige Bakterien quasi für immer sterben und aus dem Darm weg sind? Oder erholen sich die Populationen dann wieder?
Eine gute Darmflora ist eine, die sehr multikulti ist. Und je einseitiger die Darmflora ist, desto mehr Probleme entwickelt man. Und was jetzt passiert, ist, dass wenn man quasi so eine Multikulti-Gesellschaft hat und man tut dann plötzlich die behandeln mit dem Antibiotikum, dann kann es sein, dass quasi die Darmflora einerseits in der Zahl weniger wird und nicht mehr so reichhaltig, also nicht mehr so multikulturell. Das heisst, es hat dann vielleicht nur noch 2 oder 3 Stämme und nicht irgendwie 20 oder 30 verschiedene Stämme. Und wenn man das dann immer wieder macht, dann wird dann tatsächlich die ganze Darmflora immer langweiliger, einheitlicher und in der Zahl auch reduziert. Und die führt dann eher dazu, dass man Probleme kann entwickeln.
Also sollte man möglichst auf Antibiotika verzichten, wenn es geht?
Ja, es ist immer so ein Abwägen. Oder? Man nimmt ja die Antibiotika in der Regel wegen irgendetwas, wo teilweise sogar lebensbedrohlich sein kann. Aber was sicher richtig ist, ist, dass man nicht bei jedem Infekt von der Oberluftweg gerade muss zu einem Antibiotikum greifen.
Was sind denn sonst noch so Sachen, die Darmflora angreifen?
Oder sag mal nicht angreifen, aber wo die Darmflora irgendwie beeinflusst. Also was alles die Darmflora kann beeinflussen, ist, ob man genug schlaft oder nicht, wie man sich ernährt. Ich glaube, mit der Ernährung kann man wahnsinnig viel dran rumspielen an der Darmflora. Dann natürlich Antibiotika, aber auch andere Medikamente können dazu führen, dass die eigene Darmflora sich verändert. Und dann hat es halt viele Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Also das Alter, das Geschlecht spielt eine Rolle. Also zum Beispiel tut sich unsere Darmflora im Verlauf von unserem Alter immer mehr zuerst aufbauen, bis ungefähr 20-30, und ab dann fangen sie sich wieder langsam an abbauen. Das heisst, man hat nicht immer ganz genau die gleiche Darmflora, sondern die verändert sich im Verlauf der Zeit.
Also da muss man damit rechnen, je älter man wird, desto vielleicht mehr Probleme hat man mit der Verdauung.
Was ja auch so ist, ja.
Ist das wirklich auch erwiesen?
Also es ist nicht erwiesen, dass das der Grund ist, aber es ist die Vorstellung, dass das könnte eine Rolle spielen, ja.
Es gibt ja dann auch so Parasiten, du hast vorher gesagt, das Buffet auf dem Kreuzfahrtschiff oder auch sonst irgendwo in einem Restaurant, wo man dann kann irgendwelche Würmer oder Parasiten auflesen oder zum Beispiel eben der Fuchsbandwurm, das ist so etwas, wo ich als Kind immer so die Horrorvorstellung hatte, dass ich aus Versehen Fuchsbandwurm nehme, weil ich auch eine Bekannte hatte, die als erwachsene Frau wirklich gestorben ist nachher, lang nachdem sie den Fuchsbandwurm wie aufgenommen hat. Sollte man so etwas regelmäßig abklären, so etwas wie Fuchsbandwurm, oder ist das etwas, was man dann gleich auch merkt?
Eigentlich merkt man die nicht, die Krankheiten. Das sind sehr häufig Zufallsbefunde. Also man macht zum Beispiel eine Ultraschalluntersuchung und sieht plötzlich verschiedene Zysten in der Leber. Zysten sind so Flüssigkeitsansammlungen in der Leber oder in anderen Organen. Und wenn man das sieht und vielleicht sehr viel von diesen Flüssigkeitsansammlungen sieht, dann kann man mal im Blut testen, ob man einen Fuchsbandwurm hat. Ich glaube, der Fuchsbandwurm per se ist eigentlich eher eine seltene Krankheit und darum lohnt es sich nicht, das einfach flächendeckend bei allen zu suchen.
Wie kann man dann das Darmkrebsrisiko reduzieren?
Also Darmkrebs ist gehäuft bei Männern. Das kann man nicht reduzieren, also entweder man ist Mann oder nicht. Im Alter hat man auch wiederum eher einen Darmkrebs. Dann Leute, die rauchen und Leute, die sich ungesund ernähren, die haben auch gehäuften Darmkrebs. Das heisst, eine ausgewogene, faserhaltige Ernährung ist sicher etwas, was wichtig ist. Und ich glaube, das Allerwichtigste, was man machen kann, um Darmkrebs zu verhindern, ist, dass man früh genug zur Vorsorgeuntersuchung geht. Also in der Schweiz wird empfohlen, dass man mit 50 eine Vorsorgeuntersuchung macht, eine Vorsorgedickdarmspiegelung. Und wenn dort nichts ist, dann kann man die nach 10 Jahren und dann vielleicht nochmal nach 10 Jahren wiederholen. Wenn man aber etwas sieht, zum Beispiel Polypen, dann müssen die Polypen entfernt werden. Das kann man in der gleichen Sitzung dann gerade machen und muss dann vielleicht aber auch häufiger kontrollieren.
Wie funktioniert eigentlich so eine Darmspiegelung genau?
Also man muss sich zuerst abführen. Das ist eigentlich der unangenehmste Teil. Viele Patienten berichten darüber, dass sie das sehr unangenehm finden. Es gibt sehr viele unterschiedliche Abführmittel, die in der Schweiz erhältlich sind. Ich habe alle mal ausprobiert, was es in der Schweiz gibt.
Also Schüsslersalz zum Beispiel?
Ja, das ist jetzt kein klassisches Abführmittel. Also ist ein Abführmittel, aber nicht ein Mittel zur Vorbereitung auf eine Dickdarmspiegelung. Okay. Also sie sind alle grusig. Es gibt ein paar, die ein kleines Volumen man muss trinken, aber das Problem ist, dass die Patienten dann häufig nicht ganz so gut gereinigt sind. Dann kommt der Patient am Morgen, er kommt eigentlich eine Infusion über und schläft während der Untersuchung. Man verwendet das Schlafmittel. Die Patienten merken eigentlich nichts von dieser Untersuchung. Die ganze Untersuchung geht ungefähr eine halbe Stunde. Und in dieser Untersuchung schaut man sich den Dickdarm gut an und entfernt eben Polypen. Das sind so eine Art wie Vorstufen von einem Krebs, wenn man die dann findet.
Das macht man gerade direkt?
Gerade direkt, ja.
Okay. Ich habe jetzt selber mal vor einem Jahr eine Saftkur gemacht, während 5 Tagen. Und ich habe dann meinen Hausarzt gefragt, was er dazu meint. Und er hat gefunden, ja, wir können das schon machen, aber es bringt eigentlich nichts. Also so ein bisschen die Vorstellung, dass man sich einfach einmal durchputzt und dann wieder bei Null anfangen kann, das sage ich einfach falsch. Was haltest du so ein bisschen von Saftkur und Fasten?
Also ich bin eigentlich ein Fan von Fasten und es gibt ja verschiedene Formen von Fasten. Das geht von Intervallfasten über einen Tag pro Woche bis 3 Tage pro Woche Fasten. Jetzt hat gerade der Premierminister aus England hat ja gerade bekannt gegeben, dass er, glaube ich, immer vom Sonntagabend bis am Dienstagabend jeweils gar nichts zu sich nimmt und nachher sich normal ernährt. Was dann zu einer riesigen Diskussion in England geführt hat, ob das jetzt gesund ist oder nicht. Ich glaube, Abschließend geklärt ist das nicht, aber Fasten hat tatsächlich ein paar sehr günstige Eigenschaften. Zum Beispiel tut Fasten die Müllabfuhr aktivieren im eigenen Körper. Die Müllabfuhr, die heisst Autophagie, und das hat dann schon so einen entgiftenden oder entschlackenden Charakter, und darum, glaube ich, ist das sicher nichts Schlechtes, wenn man zwischendurch mal fastet.
Also was passiert dann genau bei Autophagie?
Also die Autophagie ist eigentlich dafür verantwortlich, dass quasi Giftstoff aus dem Körper abgebaut und wegtransportiert werden. Und der ganze Prozess von dem Abbau und Entrümpeln von der Zellen, das ist anscheinend angeregt, wenn man fastet.
Weil dann der Körper mehr Kapazität hat und nicht mit Verdauen beschäftigt
ist. Ja, oder vielleicht auch, weil nicht die ganze Zeit wieder neue Müll anfällt. Ja. Oder mit jeder Verdauung fällt Müll an, und wenn man mal für ein Zeitleben kein Müll produziert, dann schafft es der Körper mal den Altmüll, der noch rumliegt, dann auch noch zu entsorgen.
Was sagst du jetzt zu den verschiedenen Formen von Fasten? Also eben, ich habe Safkur gemacht, der Premierminister tut ein paar Tage Fasten, Intervallfasten, also das heisst eben am Tag von morgen vielleicht bis am Abend nichts essen. Was gibt es dort so ein bisschen für...
Ich glaube, jeder muss für sich selber herausfinden, was seine beste Fastenmethode ist. Ich glaube, das 16-8 Fasten, dass man 16 Stunden nichts isst und 8 Stunden etwas isst, das ist in meinen Augen fast für jedermann machbar, außer man hat irgendeine schwere Krankheit. Und ich glaube, dass das vielleicht für zum Anfangen gar nicht schlecht ist, wenn man sich mal so bewusst ernährt.
Also es wäre einfach mal so bis am Abend wirklich... schlafen und bis am Abend nichts
essen. Es ist dann meistens so, dass man zum Beispiel am Vorabend vielleicht ab 4 Uhr nichts mehr isst und dann ist wieder nach 16 Stunden. Das heisst, es ist dann irgendwann um 12 Uhr.
Aha, so.
Und dann kann man von 12 Uhr bis um 4 Uhr oder 6 Uhr essen und dann wieder nichts essen.
Aber das ist in dem Fall nicht jetzt einfach etwas per se Ungesundes, wenn man sich dann wie der Premierminister von England zum Beispiel dann 2 Tage gar nicht...
Ja, das ist eben die grosse Diskussion jetzt gerade in den Medien in England. Also ich persönlich glaube, wenn man gesund ist, keine Krankheiten hat, dann ist das nicht ungesund, wenn man auch über längere Zeit fastet.
Was ich auch gelesen habe, du merkst, ich habe ganz viele Sachen gelesen und die mit dir jetzt gegenchecken. Man liest halt jetzt so viele Artikel und Sachen. Wir können grundsätzlich darauf vertrauen, dass einem der Körper schon sagt, was er gerade braucht. Also wenn man zum Beispiel gerade keine Lust auf Essen hat, dann lieber nicht essen. Und wenn man auf ein bestimmtes Nahrungsmittel Lust hat, dann heisst das vielleicht so, der Körper braucht das jetzt. Wie siehst du das? Also ich meine, man kann es natürlich nicht immer sagen. Oder bei Schoki zum Beispiel ist ja auch nicht gut, wenn man jeder Lust nachgeht.
Ja, ich glaube, grundsätzlich wäre das schön, wenn es so wäre, aber es gibt, glaube ich, ganz viele Patienten, die quasi kein Sättigungsgefühl haben, die gar nicht können stoppen können. Und was dann zum Beispiel wichtig ist, dass man quasi so Reflex lernt, bevor dass man dann zu sehr auf seinen eigenen Körper hört. Also man muss eine Art wie mehr auf sich selber können hören, so dass man wahrnimmt, ab wann dass man eben gar nicht mehr essen soll, bis mehr soll zu sich nehmen.
Wie ist das so? Das Sättigungsgefühl stellt sich erst nach einer gewissen Zeit ein, glaube ich. Also sollte man dann einfach mal kurz ein bisschen warten und dann merkt man, eigentlich ist man schon satt.
Ja, genau, das empfiehlt man ja, dass man eben langsam anfängt, auch sich Zeit nimmt zum Essen, vielleicht auch viel Kräut. Das ist ja auch so etwas, wo man das Gefühl hat, dass das könnte etwas bringen. Und das geht dann aber auch noch so weit, dass man auch noch den Insulinspiegel noch ins Spiel bringt und sich dann überlegt, dass es vielleicht besser ist, wenn man zu Beginn etwas nimmt, das den Insulinspiegel nicht zu hoch treibt. Also, dass man zum Beispiel das Essen soll anfangen mit einem Salat, weil das quasi den Insulinspiegel langsamer ansteigen lässt und man nicht die extreme Insulinspitze hat.
Warum ist das denn so mit dem Insulin?
Ich glaube, das Insulin ist eigentlich so, dass das Hormon, das dazu führt, dass man wirklich dann dick werden kann. Das hat so eine junge Wissenschaftlerin, die heißt Inchos B., eigentlich vor allem jetzt ein bisschen publik und so ein bisschen öffentlich gemacht. Das ist der sogenannte Glukosetrick. Sie hat das in einem Buch geschrieben, der Glukosetrick, wo sie eben unter anderem eben vor allem propagiert, dass es darum geht, dass man eben nicht zu hohe Insulinspiegel anbringt, weil wenn man zu hohe Insulinspiegel anbringt, dann ist es so, dass man eben vor allem viel dann zunimmt.
Jetzt gibt es ja auch so ein bisschen Zusammenspiel zwischen Darm und Psyche. Man hat herausgefunden, dass der Darm und das Hirn über Nervenbahnen direkt miteinander verbunden sind. Also so die sogenannte Darm-Hirn-Achse. Und auf der Webseite vom Unispital Zürich habe ich auch gelesen, dass es in der Darmwand sogar mehr Nervenzellen hat als im Rückenmark. Und ich merke auch selber immer wieder, wenn bei mir etwas in der Verdauung nicht stimmt, dann bin ich irgendwie so ein bisschen gereizt und traurig. Ist das auch die besagte Darm-Hirn-Achse?
Also ich glaube schon, dass es so ist, dass eigentlich der Darm und der Hirn sehr eng miteinander zusammen schafft. Also man hat Schmetterling im Bauch oder also da gibt es ja ganz viele so Ausdrücke eigentlich bei den Redewendungen, wo irgendwie etwas darüber aussagen, dass eben die Psyche und der Darm irgendwie ganz eng miteinander in Kontakt stehen. Die Verbindungsachse zwischen Darm und Hirn, die heisst Nervus vagus. Die funktioniert eigentlich extrem gut. Das ist ein Nerv, den man gut kennt. Und interessanterweise haben wir jetzt herausgefunden, dass eben die Hirn-Darm-Hirn-Verbindung wahrscheinlich nicht nur über den Nervus vagus verläuft, sondern vielleicht auch noch über andere Botenstoffe. Dass wahrscheinlich auch die eigene Darmflora eine ganz wichtige Rolle spielt. Und dass die eigene Darmflora auch wiederum das Hirn kann beeinflussen kann. Also da gibt es ganz viel jetzt im Moment Forschung, die auf dem Gebiet betrieben werden. Und da werden wir wahrscheinlich noch mit sehr vielen Überraschungen in den nächsten paar Jahren. Ich meine, es gibt ganz viele ganz interessante Forschungen. Also hat man zum Beispiel festgestellt, dass wenn man Patientinnen mit bestimmten Probiotika behandelt, dass sie dann besser können mit einem psychischen Stress umgehen. Das hat man zum Beispiel gesehen. Oder man hat gesehen, dass wenn man Gefangene oder Gefängnisinsassen auch mit so ausgewogener Ernährung und probiotischen Nahrungsmitteln behandelt, dass sie dann weniger aggressiv sind. Also da gibt es ganz viele interessante Verbindungen zwischen dem Mikrobiom und der Psyche. Und ich glaube, das ist darum wichtig, weil eigentlich jeder zehnte Mensch in der Schweiz hat irgendeine psychische Krankheit. Und viele von den Patienten kommen dann irgendwelche Medikamente über, wie Antidepressiva oder Antipsychotika. Und unter Umständen ist das gar nicht die richtige Therapie. Unter Umständen wäre es vielleicht viel wichtiger, dass man so Patienten dann mit einem Aufbau von der eigenen Darmflora behandeln
müsste. Wird dann auch so, eben so Cravings und Appetit, wird das auch so ein bisschen über den Darm geregelt?
Von dem bin ich ganz fest überzeugt, ja. Also wer schon mal ein bisschen über eine längere Zeit, also mehr als 2 oder 3 Tage gefastet hat, der kennt das, dass insbesondere innerhalb der ersten 3 Tagen wirklich da eben so ein Craving kommt und man eigentlich die ganze Zeit das Gefühl hat, man muss ganz schnell, ganz dringend zu einem Kühlschrank, sonst würde man den Tag nicht überleben. Und dazu habe ich ganz einen interessanten Artikel gelesen in einer sehr renommierten Zeitschrift, das war, glaube ich, Nature, die dann gesagt hat, dass wir eigentlich nichts anderes sind als Zombies, die von unserer eigenen Darmflora eigentlich gesteuert werden. Also es ist quasi wie unsere Darmflora, die uns selber anfängt, so ein bisschen wie uns Befehl zu erteilen. Es gibt ja 10-mal mehr Bakterien, als wir überhaupt menschliche Zellen im Körper haben. Also die ganze Darmflora ist uns auch genetisch um einen Faktor 1000 über, also hat die 1000-mal mehr genetische Informationen als wir.
Also wie als wir?
Die ganze Darmflora. Also es hat ungefähr, also man sagt, dass man ungefähr 2 Kilogramm Darmbakterien hat. Und in diesen 2 Kilogramm Darmbakterien hat es mehr genetische Informationen drin, also ein Faktor 1000 mehr, als wir in den menschlichen Zellen drin haben. Okay. Das heisst, wir sind eigentlich quasi informationsmässig denen unterlegen und dass wir eben eigentlich nur gesteuert werden von unserer eigenen Darmflora.
Also das ist wirklich ernst? Das ist ein ernst
gemeinter Artikel? Das ist ernst gemeinter Artikel, wo das quasi wie ein bisschen ins andere Extrem bringt, wo dann sagt, hey, wahrscheinlich spielt die Darmflora viel wichtigere Rolle, als wir bis dahin denken.
Also zum Beispiel auch so eine wichtige Rolle als unser Hirn?
Wahrscheinlich auch, ja.
Also das, quasi der Darm ist eigentlich das eigentliche Hirn und das Hirn ist nur noch so ein bisschen...
ist ein bisschen ein Steuerelement,
ja. Okay. Und wie wird das dann bewiesen oder hergelegt?
Ganz interessant ist eine Studie, wo man Stuhl von depressiven Menschen genommen hat und den Stuhl einer Ratte transplantiert. Man kann ja Stuhl transplantieren. Und die Ratte ist dann auch depressiv geworden.
Oh, okay.
Ganz, ganz interessant.
Das ist auch etwas, was ich gelesen habe, dass es bei depressiven Patienten zum Teil gewisse Bakterienstämme fehlen in der Darmflora und man das eben auch mit so Transplantationen kann machen. Also wird das schon gemacht in dem Fall?
Ja, aber es wird nur im Rahmen von Studien probiert. Aber gerade bei so Sachen wie Depression haben wir noch nicht so durchschlagende Erfolge mit der Transplantation.
Also bei Autismus wird es, glaube ich, schon...
Wird es auch probiert, aber auch nicht mit durchschlagendem Erfolg. Es gibt eigentlich im Moment nur eine Krankheit, wo man das kann wirklich auch einem Patienten empfehlen und anbieten. Das ist eine ganz spezielle Entzündung, bedingt durch ein Bakterium im Darm. Clostridien heissen die. Die Clostridien sind manchmal sehr schwierig zu behandeln. Und wenn Patienten so mehrere Antibiotikakuren hinter sich haben und auf keine von den Antibiotikakuren angesprochen haben, dann kann es einmal vernünftig sein, so einen Patienten Stuhl zu transplantieren.
Und dann nimmt man einfach Stuhl von einer gesunden Person und tut den wie, also wo tut man den an? Oder wie tut
man also macht dann eine Dickdarmspiegelung und tut dann quasi, das ist so ein ganz spezieller Cocktail. Also damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, man nimmt Stuhl von einem gesunden, tut den dann quasi zuerst in Flüssigkeit auflösen, also mit einem Stabmixer. Dann wird das Ganze durch eine Art wie ein Kaffeesieb durchgelassen und dann hat man am Schluss so eine Flüssigkeit mit ganz vielen Bakterien drin und diese Flüssigkeit wird im Rahmen von einer Dickdarmspiegelung wieder in den Darm abgeben.
Ja, jetzt tut sich im Moment sehr viel auf dem Gebiet. Du hast gesagt, es gibt wahrscheinlich spannende Überraschungen dann noch. So, mit was rechnest du so in den nächsten Jahren, so punkto Forschung und auch Therapiemöglichkeiten?
Ich glaube, wir werden sehr viele Krankheiten, die wir bis anhin eben nur mit Medikamenten wie zum Beispiel Antidepressiva oder Antipsychotika behandelt haben, werden wir uns überlegen, als primären Therapieansatz die Darmflora zu verändern.
Ja, danke vielmals, Stefan, für das Gespräch. Sehr interessant gewesen. Wenn ihr mehr wollt zu Darm und Verdauung wissen, dann hört doch gerade noch die erste Folge mit dem Stefan Wawrika. Dort geht es um den ganzen Verdauungsapparat, woher Mundgeruch kommt, was man gegen sauer Aufstossen machen kann und wie man Hämorrhoiden verhindern kann. Und auch sehr empfehlenswert ist die Folge mit Sarah Schwitalla auf css.ch/podcast oder auch überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt so über die beiden Episoden gesehen, Stefan, hast du noch ein Schlusswort oder etwas, was dir besonders wichtig ist, wo du noch unbedingt sagen würdest?
Ich glaube, ich kann es nur noch mal wiederholen. Eine gesunde Darmflora ist eine multikulturelle Darmflora. Und eigentlich der einfachste Weg, wie man so eine gesunde Darmflora kann aufrechterhalten kann, ist mit einer ausgewogenen, gesunden Ernährung.